je nachdem, glaube ich, mit wem man spricht, hängt das auch davon ab, ob man sagt, das ist eine Reform oder ein Reformchen. Also ich habe schon beides gehört, die einen sagen, das könnte potenziell eine komplette auch Neuentwicklung oder Neuausrichtung bedeuten, ja, je nachdem, wie man die einzelnen Reformelemente wahrscheinlich auch umsetzt. Und natürlich wieder andere Stimmen, die sagen, das geht überhaupt nicht weit genug, weil eigentlich fundamental am Marktmodell, ja, mein Stichwort Merit Order, eigentlich nichts geändert wird.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Petajoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. Mitte März hat Kadri Simson, unsere Energiekommissarin in der EU, die Vorschläge ihres Hauses zur Weiterentwicklung des gemeinsamen europäischen Strommarkts präsentiert. Und über die wollen wir heute sprechen. Ein bisschen spontan und ungeskriptet, dafür mit zwei bekannten Stimmen. Carina Knaus und Christian Furtwängler. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Carina, du beschäftigst dich in der Energieagentur mit Energiemärkten, volkswirtschaftlichen Aspekten der Energieversorgung, mit Konsumentinnen und Preisen. Du leitest auch das Center bei uns. Jetzt habe ich dich vorgestellt. Deswegen musst du uns jetzt bitte irgendwas über dich verraten, das wir noch nicht wissen.
Was ihr noch nicht wisst, weiß ich nicht, aber ich kann vielleicht berichten, ich komme nämlich gerade aus Brüssel von einer Dienstreise und eigentlich einer sehr tollen Veranstaltung auch zum Heizungstausch und wie man Menschen dazu motivieren kann. Und so die Abschlusskonferenz sind eigentlich wirklich tolle Dinge in allen Partnerländern passiert. Was allerdings nicht ganz so toll war, war wahrscheinlich die Anreise. Dienstreisen waren ja in der letzten Zeit eigentlich eher nicht so am Plan. Wir haben viel online gemacht, aber jetzt waren wir mal wieder in Präsenz und haben beschlossen, auch mit dem Zug hinzufahren, mit dem Nachtzug. Und da muss ich sagen, war ich dann doch etwas überrascht, dass wir auf der Infrastrukturseite möglicherweise da noch etwas Verbesserungsbedarf haben. Also das sei es jetzt vom Internet, dass es nicht gegeben hat oder dann mitten in der Nacht irgendwo in Deutschland plötzlich eine Diesellok wieder umgespannt wird. Also das war schon eine Erfahrung, wo auch ja, der Erholungsfaktor, sage ich mal, nicht so groß war bei dieser Anreise. Also sage ich jetzt auch mit meinen deutschen Kollegen im Blick. Ja.
Das heißt, du hast nicht gut schlafen können im Zug?
Nein, es war schon ziemlich schrecklich. Ja, aber ich weiß zumindest, was die Garnituren betrifft, da wurden ja jetzt viele geordert, so neu und auch umgebaut. Also da ist einiges am Plan oder in Bewegung, weil grundsätzlich, glaube ich, wird es attraktiver oder wird auch mehr genutzt, die Nachtzüge. Also das heißt, ich hoffe, dass es besser wird und wenn ihr dann in Deutschland vielleicht noch Internet schafft, dass wir überhaupt da hittern.
Mhm. Danke für das Feedback, ich werde dies weiterleiten.
Christian, ich habe die Carina schon vorgestellt, erklärt, in welchen Bereichen sie bei uns arbeitet. Du kennst dich in diesen Themen ja auch wunderbar aus. Deswegen frage ich dich was komplett anderes. Wie ist gerade der Stand in der deutschen Bundesliga?
Spannend wie selten tatsächlich, mit einem anderen Tabellenführer als sonst, nämlich Borussia Dortmund und einem schwächelnden FC Bayern. Also von dem her Spannung gewährleistet. Und
ist das für dich eine gute Nachricht, wenn Bayern schwächelt?
Also da bin ich relativ indifferent. Mein Herzensverein ist meistens nicht ganz oben mit der Tabelle angesiedelt. Overperformed aber gerade dementsprechend.
Wirklich? Ja, wer ist das?
Das ist der SC Freiburg. Mhm. Die sind momentan auf europäischem Kurs. Was
nie gehört.
Ja, das ist tatsächlich ungewöhnlich.
Also Freiburg habe ich schon mal gehört.
Genau, ja, natürlich.
Aber ja. Okay, na, dann wünsche ich deinen Elfen noch viel Glück, dass sie tatsächlich nach Europa kommen.
Vielen Dank.
Ja, apropos Europa. Wir haben im letzten Jahr ja schon relativ viel über den europäischen Strommarkt gesprochen, die Preiskrise, Interventions-, Weiterentwicklungsmöglichkeiten, über die Merit Order, das iberische Modell, den griechischen Ansatz oder die Erlösobergrenze, die es gibt. jetzt noch eine Zeit lang. Jetzt ist er tatsächlich da. Der Kommissionsvorschlag zur Änderung der EU-Strommarktrichtlinie, der EU-Strommarktverordnung, der REMIT-Verordnung und noch ein paar anderen Dingen. Was ist so euer super kurzes Fazit? Ist es eine Reform oder eher ein Reförmchen?
Also was ich eigentlich spannend finde, auch bei der Bewertung, je nachdem, glaube ich, mit wem man spricht, da hängt das auch davon ab, ob man sagt, das ist eine Reform oder ein Reförmchen. Also ich habe schon beides gehört, die einen sagen, das könnte potenziell eine komplette auch Neuentwicklung oder Neuausrichtung bedeuten, ja, je nachdem, wie man die einzelnen Reformelemente wahrscheinlich auch umsetzt. Und natürlich wieder andere Stimmen, die sagen, das geht überhaupt nicht weit genug, weil eigentlich fundamental am Marktmodell, ja, mein Stichwort Merit Order, eigentlich nichts geändert wird. Ja. Und das wäre auch mein erstes Fazit wahrscheinlich, dass es tatsächlich dann noch von der Ausgestaltung abhängt. Ja. Also wenn man sagt, wir haben wirklich mehr oder weniger flächendeckende CFDs und im Endkundenbereich ein komplettes Energy Sharing, dann wäre das, denke ich, schon ein sehr anderes System, als wir es wahrscheinlich jetzt sehen. Aber was jetzt, sage ich mal, die Kurzfristmärkte und das Marktdesign per se betrifft, ja, das tatsächlich, an dem wird eigentlich nicht gerüttelt. Ja. Und von dem her, wenn man jetzt sagt, man nimmt die Aussage von van der Leyen vom Juni, glaube ich, letzten Jahres her, wo sie gesagt hat, this market does not function anymore,
yeah, it's broken.
Oder it's broken oder so, ja, da hätte man sich dann wahrscheinlich wieder mehr erwartet, ja, das ist ganz klar.
Ja. Christian, wie siehst du das? Ähnlich?
Ja, also ich sehe das im Kern sehr ähnlich. Ja. Es ist ein bisschen abhängig davon, mit wem man redet. Ich habe mir das jetzt in meinem Kopf erstmal in drei Kategorien aufgeteilt von Leuten, wie sie sich eine Marktreform vorgestellt haben. Mhm. Ich sehe die Leute, die quasi einen großen Umbau gefordert haben. Ich sehe Leute, die Reparaturen am bestehenden System bei gleichzeitiger Erhaltung sich vorgestellt haben. Und ich sehe auch einen sehr großen Anteil von Expertinnen und Experten, die sich am liebsten keine großen Reformen gewünscht haben. Also gerade so in der Energieökonomie des deutschsprachigen Raumes ist das durchaus eine verbreitete Haltung. Und man muss sagen, das, was man jetzt quasi sieht als tatsächlichen Reformvorschlag, ist in der zweiten Kategorie. Also es ist halt, man behält den Kern bei und versucht noch zusätzliche Komponenten dazu zu entwickeln.
Und man gibt eigentlich den Mitgliedstaaten auch relativ viel Freiraum, irgendwo diese Dinge dann auszugestalten. Also es sind Instrumente, die kann man machen, muss man aber nicht machen. Also ich glaube, das ist dann, aber da werden wir eh noch drüber reden, was sicher spannend wird, wie das dann eigentlich ausgestaltet wird.
Und je nachdem, in welcher Position, Entwicklungsstufe sich der Mitgliedstaat betrifft, trifft einen die Reform wahrscheinlich mehr oder weniger. Das heißt, in Ländern, wo es diese Elemente schon gibt, ist es weniger relevant und andere könnten halt stärker in diese Richtung gehen.
Man kann gut rauslesen, dass es halt ein Verhandlungsergebnis ist. Das ist bei der Anzahl der Mitgliedstaaten, weil es halt Elemente gibt, wie diese Fixvertragsbindungen, ja, das ist halt für Länder, die eine Spotpreisbindung im Endkundenmarkt haben, ein Thema. Andere Länder betrifft das eigentlich überhaupt nicht. Also
als Beispiel. Und siehst du eher jetzt schon langfristig orientiert diesen Reformvorschlag oder noch eher Teil einer kurzfristigen Emergency Response eines Krisenpakets?
Ja, ich glaube, Elemente hat es wahrscheinlich von beiden. Also es sind Dinge jetzt reingeschrieben, wie die quasi Stromkostenbremse, ja, das ist irgendwo definitiv als Notfallmechanismus gedacht.
Wie funktioniert der zum Beispiel?
Es ist ähnlich, genau. Es ist ähnlich wie quasi unsere österreichische Stromkostenbremse. Dass man sagt, es gibt einen gewissen Verbrauch, also bei Industrie 70% und Unternehmen, eigentlich nicht Industrie, SMEs, 70% des Vorjahrs, bei Haushalten 80% des Medianverbrauchs und da kann man quasi preislich eingreifen als Staat, also das Preisniveau stützen oder subventionieren und die entstandenen Kosten werden dann den Lieferanten sozusagen abgedeckt.
Also wenn unter Marktpreis, die Stromkostenbremse.
Nur dass hier die Referenz die Kosten sind, quasi subventioniert wird auf Basis der Kosten, entstandenen Kosten bei den Lieferanten.
Und gibt es da wo einen Schwellenwert, der schon definiert wird? Oder
Im Sinn von Preis
ja, gestaltet. Ab wann dieser Mechanismus zum Tragen kommt?
Ja, genau. Da gibt es.
Genau. Also es gibt im Prinzip Kriterien für diesen Mechanismus. Mhm. Ab wann die EU-Kommission eine Preiskrise feststellen kann. Mhm. Und das kann sie entweder in der gesamten EU tun, aber auch nur in einzelnen Mitgliedstaaten.
Okay.
Und das sind im Kern zwei Kategorien. Einmal Großhandelspreisentwicklung, die stark ansteigend ist. Also wenn sich der Preis mehr als 250% im Vergleich zum fünfjährigen Durchschnitt erhöht hat, dann mhm. kann man das feststellen. Und gleichzeitig muss auch der ja, der Endkundenpreis auch um mindestens 70% gestiegen sein. Und es soll
ist auch schwer zu definieren, was ist der Endkundenpreis.
Ist tatsächlich, genau, ja. Es ist spannend.
Genau, wenn wir die Eurostat-Daten nehmen, wissen wir das ein Jahr später.
Genau. Okay. Ja, und es soll gleichzeitig noch irgendwie also klar sein, dass es kein ganz vorübergehender Effekt ist und dass es noch mindestens ein paar Monate so bleibt. Das mhm. sind so die grundlegenden Voraussetzungen, die da genannt werden in diesem Gesetz. Was ich tatsächlich spannend finde, weil also man kann das immer für ein Jahr feststellen, diese Preiskrise. Also man kann die nicht für immer und ewig schon feststellen als Kommission, sondern man muss quasi immer jedes Jahr neu entscheiden. Mhm. Und naja, also wenn man das Ganze über Preisanstiege definiert zu einem den letzten 5 Jahren, den Mittelwert, dann kommt es ja zwangsläufig dazu, dass die Krise irgendwann endet.
Ja.
Weil irgendwann, selbst wenn der Preis gleich hoch bleibt, ist ja der Anstieg weg mhm. In dieser historischen Betrachtung. Also von dem her ist es durchaus spannend. Aber ja. Also
Wer wird da das letzte Jahr schon reingerechnet in diesen neuen Mittelwert?
Ich glaube schon.
Also ja, ich glaube, das ist ein Detail, das wird sich ja möglicherweise vom Proposal dann noch ändern, ja, wenn es nicht so gut
Aber hieße das denn eigentlich, dass ein Mitgliedsland nicht mehr autonom eine Stromkostenbremse, wie wir das jetzt gemacht haben, im letzten Jahr einführen könnte? Wenn diese Kriterien nicht erfüllt sind? Wenn die Kommission keine Preiskrise ausgerufen hat für dieses Mitgliedsland?
Also das hängt dann wahrscheinlich davon ab, ob es dann noch diverse Notfallverordnungen und welche Instrumente da nehmen, auch Beihilfen rechtlicher Rahmen ist da immer das Stichwort. Ich glaube, das kann man so wahrscheinlich nicht sagen, was man sagen kann. Es ist jetzt jedenfalls dieses Instrument für Haushalte und KMUs mal geschaffen. Mhm. Ja. Ob es dann im Fall des Falles noch Zusatzmaßnahmen gäbe, ich glaube, das lässt sich nicht sagen, hängt wahrscheinlich davon ab, wie groß der Schmerz ist, wie hoch die Preise wären dann.
Mhm. Ich meine, es war ja ein Wunsch von, du hast es ja schon gesagt, jenen, die große Umbrüche wollten, Abschaffung, Merit Order habe ich immer im Hinterkopf, das bleibt bestehen, dieser Kernbereich, auch wie die lastflussbasierte Marktkopplung genau, funktioniert, wie die Preisfindung für den Day-Ahead-Markt funktioniert, dass es an den Börsenfutures gibt und so weiter, das bleibt.
Genau, wobei jetzt, ich glaube, dort könnte halt das langfristige Reinkommen oder ein Aspekt, werden wir dann wahrscheinlich diskutieren, wenn wir über die CFDs noch reden. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass eben viele Anlagen irgendwann potenziell in solchen Contracts for Differences drinnen sind, dann ist das natürlich irgendwann schon eine Systemumstellung. Also wenn der überwiegende Teil der Erzeugung da drinnen wäre, dann hätte das sicher
okay. Ich glaube, jetzt ist der Punkt gekommen, wo wir reden müssen über CFDs, Contracts for Difference, zweiseitige Differenzkontrakte. Christian, kannst du uns bitte erklären, welchen Zweck die erfüllen sollen, also wieso die Kommission das vorgeschlagen hat, dass die verstärkt eingeführt werden sollen, wo, in den Mitgliedsländern oder wo und was das ist?
Okay, ich fange mit der zweiten Frage an. Was ist ein Contract for Differences, ein zweiseitiger Differenzvertrag? Also ganz allgemein gesprochen, auch noch gar nicht auf Energiemärkte bezogen, ist es ein gängiges Finanzinstrument oder Vertragsinstrument, wo man quasi Zahlungen fixiert, vertraglich zwischen zwei Parteien. Die basieren auf einem Underlying, also auf einer Entwicklung zum Beispiel eines Preises und quasi automatisch festlegt, dass bei einer gewissen Preiskonstellation eine Zahlung von A nach B oder von B nach A zu erfolgen hat. Und bei zweiseitigen ist es eben eben diese beiden Seiten. Also es kann sein, dass eine Seite der anderen Seite Geld zahlt oder umgekehrt.
Mhm. Was bedeutet das denn für den Strommarkt? Wer genau. sind die beiden Seiten?
Wer ja. sind jetzt die Seiten? Genau, das wäre der nächste Punkt. Was die CFDs, über die jetzt hier gesprochen wird, das da hat die Vertragspartner Anlagenbetreiber, insbesondere Anlagenbetreiber erneuerbare Energien. Mhm. Es gibt aber auch Kernkraftwerke. Ich glaube, darüber reden wir gleich noch, wer da alles mit unter diese CFD-Regelung in Zukunft fällt. Mhm. Also es sind Anlagenbetreiber von Neuanlagen vor allem, aber nicht nur, sondern es fallen auch das sogenannte Repowering darunter und okay. Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken.
Da kommen die Kernkraftwerke ins Spiel, okay.
Genau. Aber auch neue Kernkraftwerke würden darunter fallen.
Wenn sie dann in 15 Jahren vielleicht mal in Betrieb gehen.
Mhm. Genau, also die fallen jetzt alles in diese Contracts for Difference-Geschichte. Und die Anlagenbetreiber sind die eine Seite und die andere Seite sind, naja, der Staat beziehungsweise eine staatliche Stelle, ein Fördergeber. Mhm. Also ich sage jetzt mal als Beispiel einfach mal die ÖMAG, als wäre ein möglicher Adressat, der sowas dann umsetzen würde, wie es heute ja in der erneuerbaren Förderung auch schon so ist, dass da quasi die Gelder dann quasi herkommen. Und diese zweiseitigen Differenzkontrakte, die machen jetzt Folgendes. Jede Anlage hat einen anlagenspezifischen Förderwert. Mhm. Der quasi die Unterstützung an dieser Anlage beschreibt. Also
das heißt Cent pro kWh.
Möglicherweise, genau. Mhm. Also heutzutage würde man als erster Versuch wahrscheinlich davon ausgehen, das ist irgendwie Cent pro kWh, wobei es auch andere Konstellationen gibt, wo man Verträge anders definieren kann als auf die gelieferte Energie bezogen. Mhm. Aber ja, das ist eine Möglichkeit, genau. Und dieser Betrag wird quasi garantiert für eine Anlage, also vergleichbar mit dem anzulegenden Wert, den es heute in der Marktprämienverordnung gibt. Und der Unterschied zur Marktprämienverordnung ist, dass man nicht langfristig sicherstellt, dass man mindestens diesen Wert für seine erzeugte Energie bekommt, sondern dass man quasi nicht mehr bekommt. Das heißt, man muss Gewinne, die man aus der Vermarktung einer Anlage, zum Beispiel in den kurzfristigen Strommärkten, geriert, muss man wieder zurückführen an den Fördergeber.
Das heißt, das ist sowohl ein Förderinstrument als auch implizit eine Erlösabschöpfung ab einer gewissen Grenze.
Genau. Also ich meine, es ist de facto jetzt eine konkrete Vorgabe fürs Fördersystem. Also es geht ja nur um nicht jede erneuerbare Anlage, sondern um die, die man fördern möchte. Ja? Mhm. Und alle Anlagen, die jetzt in ein Fördersystem kommen, muss das Fördersystem so ausgestaltet sein, dass es eben in beide Richtungen funktioniert. Ja. Also sprich, in Phasen von niedrigem Marktpreis bekomme ich dann die Förderung bis hin zu einem Wert, der festgelegt ist. Ja, sag jetzt mal Hausnummer 80 Euro. Ja, aber wenn der Marktpreis dann höher ist als die 80 Euro und ich erwirtschafte mit meiner Anlage dann am Markt das Geld, dann muss ich auch auf der anderen Seite dieses Delta oder einen Teil davon zumindest zurückführen in das System. Ja, und das eigentlich jetzt aus ökonomischer Sicht kann man sagen, dass das in beide Richtungen funktioniert, macht ja eigentlich Sinn. Wir kommen halt aus einer Welt, wo viele Jahrzehnte lang nicht vorstellbar war, dass wir dauerhaft über längere Zeiträume Marktpreise haben, die halt einfach auch über diesen Strike-Preis, über diesen geförderten Preis irgendwo oder dieser Marktprämie dann liegen.
Okay. Vor dem Hintergrund der Preiskrise verstehe ich jetzt, wieso das relevant ist, weil eben diese durch die Erlösabschöpfung und die Rückführung ins System, sag ich mal unter Anführungszeichen, diese Übergewinne direkt systeminhärent zurückgeführt werden, Preise reduziert für die Verbraucher. Aber nimmt das nicht potenziell auch Anreize weg, um erneuerbaren Ausbau voranzubringen? Ich meine, die kalkulieren halt dann fix mit diesem anzulegenden Wert.
Genau. Ja. Also ist es jetzt so ein bisschen die Frage, wie man, also die Antwort ist ja, aber ja, die Anreize sinken erstmal, wenn man jetzt davon ausgeht, also wenn man jetzt ein Marktprämienmodell mit einem CFD vergleicht, dann sinken die Anreize, weil man eben diese Gewinne zurückführen muss. Mhm. Gleichzeitig ist es eher so, dass man diese Zahlungen dieser Förderung natürlich so bemisst, dass man dass man eh eine gewisse Rendite erwirtschaftet, beziehungsweise es ist im Zweifelsfall gar nicht eine staatliche Stelle, die diese Rendite bemisst, sondern es wird über zum Beispiel über Auktionsverfahren festgelegt. Okay. Mhm. Quasi, also jeder darf mehr oder weniger ein Angebot machen, für so und so viel Euro pro Megawattstunde würde ich diese Anlage errichten.
Das gibt es ja im österreichischen Fördersystem auch, administrativ festgelegte Werte einerseits, genau, oder auch Auktionen, Ausschreibungen.
Und das ist in dem Fall jetzt nicht konkretisiert. Ja,
ja, okay.
Natürlich spielt auch wieder zusammen mit den Vorgaben der RED und so, also da ist das Rahmenwerk ja deutlich breiter, ist jetzt nur.
Genau, es ist eigentlich eine Verstetigung einer Rendite, also es ist quasi so eine gewisse Festzurrung einer Rendite und die ist halt nicht mehr nach oben ein bisschen geöffnet durch die Marktpreisentwicklung.
Ja.
Bei den CFDs.
Das heißt, im konkreten Fall eigentlich etwas Ähnliches, was wir in Österreich mit dem ERG jetzt schon eingeführt haben, mit dem Unterschied, dass es auch zusätzlich die Erlösobergrenze gibt und die Rückführung dieser mehr.
Wobei im ERG Erlöse ja auch schon ein Element drinnen ist, also dass man einen Teil, sage ich mal, auch wieder rückführen muss für Anlagen, die dann unter dem EEG.
Genau, die eine gewisse Größe haben, die Anlagen. Ja.
Genau. Also
für welche Energieträger ist es jetzt vorgesehen, vor dem Hintergrund des Strommarkt-Design-Proposals der Kommission?
Das sind im Kern vier erneuerbare Technologien, und zwar Solarenergie, Windkraft, Geothermie und Wasserkraft ohne Speicher.
Also Stromerzeugende Geothermie.
Genau. Mhm. Ja. Und dann eben als fünfte Kategoriegruppe die berühmten Kernkraftwerke. Mhm. Also die nicht als nicht erneuerbare Technologie. Das sind mehr oder weniger alle Neuanlagen bzw. repowerten Anlagen und Laufzeitverlängerungen, die darunter fallen würden.
Okay. Das heißt, die würden dann nicht nur eine Investförderung bekommen, die Kernkraftwerke, sondern auch eine OPEX-Förderung mit diesem System.
Ja, das sind üblicherweise quasi Vollkosten sozusagen mit einer Rendite, die da irgendwo dahinter liegen. Und es bedeutet, je nachdem, wie man dann Revitalisierung natürlich und Laufzeitverlängerung dann definiert, ja, kann dann in manchen Mitgliedstaaten, könnten dann sehr, sehr viele, zumindest Neuanlagen, quasi fast alle in dieses System, wenn das natürlich beschlossen wird vom Mitgliedstaat, da eigentlich drunter fallen. Ne?
Mhm. Okay. Gut. Also wir verstehen jetzt die zweiseitigen Differenzkontrakte, die CFDs, die ja auch eine Möglichkeit sind, um komplett andere Dinge zu fördern, was weiß ich, neue Industrieanlagen in den Niederlanden gibt es mit CFD ein Förderinstrument für die Abscheidung von CO2 beispielsweise. Ja. Der zweite Punkt sind dann noch die PPAs. Was verstehen wir darunter und wie sollen die Preise reduzieren?
Genau, also PPA ist eine englische Abkürzung und steht für Power Purchase Agreement, das heißt, ja, Strom Bezugsvertrag eigentlich nur, wenn man es ganz, ganz simpel runterbricht. Und ja, da geht es mehr oder weniger um den langfristigen Strombezug beziehungsweise die Stromlieferung an, je nachdem, aus wessen Sicht man das jetzt betrachtet, hauptsächlich für erneuerbare Energien. Das heißt, man kann auch ein PPA, ich glaube, das ist nicht namensrechtlich geschützt, sicherlich auch für konventionelle Kraftwerke abschließen. Mhm. Aber es ist üblicherweise bei erneuerbaren Energien der Fall. Und ja, der Gedanke ist mehr oder weniger die langfristige, sichere, abgesicherte Vermarktung zu einem gewissen Preis dieser Energie. Also dass man nicht nur im Kurzfristhandel aktiv zum Beispiel ist, sondern dass man auch ja, Energie quasi an einen festen Abnehmer über einen längeren Zeitraum liefert.
Also sowas, das Äquivalent des Gazprom-Vertrags, den die OMV mit der Gazprom hat im Strombereich.
Ja, ich meine, eigentlich ist es eigentlich nichts anderes wie ein langfristiger Vertrag.
Ja. Und das ist ja schon sehr verbreitet auch.
Genau,
in Österreich, oder?
Das, was halt ein bisschen, glaube ich, teilweise die Erwartungshaltung ist, dass diese PPAs in irgendeiner Art und Weise Fixpreise garantieren können über längere Zeiträume. Und da bin ich halt etwas skeptisch, weil eigentlich alle PPAs oder auch langfristige Verträge im Energiebereich, die wir kennen, ich meine, die haben üblicherweise Preisgleitklauseln drinnen, referenzieren auf irgendeine Art von Marktpreis, weil wenn sie das nicht tun, ja, wir kennen die Zukunft nicht, dann hat ja immer eine der beiden Vertragsparteien den Anreiz auszusteigen aus diesem langfristigen Vertrag. Mhm. Weil wenn die Preise hoch sind, dann möchte ich als Erzeuger raus, weil ich könnte am Markt mehr lukrieren. Ja. Wenn die Preise niedrig sind, dann ist eigentlich für die andere Seite, wäre es dann günstiger, am Markt zu agieren. Mhm. Und wie man das eigentlich ausgestaltet, dass man sagt, man findet auch Parteien, Vertragsparteien, die bereit sind, sich da irgendwie einzuloggen über längere Zeiträume, da bin ich nicht ganz sicher, wie das eigentlich funktionieren soll. Aber eigentlich geht es ja da in dem speziellen Fall um die Garantien für Ausfallsrisiken.
Ja, genau. Also man muss ja das eher, also muss es eher als Risikomanagement-Tool sehen, diese PPAs, als günstiger, langfristiger Liefervertrag, der einem die Preise senkt. Es ist halt eher
ein Instrument fürs Hedging.
Genau, es ist eigentlich ein Instrument fürs Hedging. Genau.
Was heißt Hedging?
Ja, Hedging ist mehr oder weniger die Risikoabsicherung gegen Preisrisiken oder Mengenrisiken. Mhm. Also kommt vom englischen Wort für Hecke. Man kann sich also vorstellen, es ist wie eine Hecke, die man um den eigenen Garten zieht, damit die Hasen nicht reinkommen und die Karotten essen oder was auch immer.
Oder Preise nicht stören.
Genau, also dass man nicht von kurzfristigen Preisentwicklungen irgendwie das Geschäftsmodell zerstört bekommt oder ähnliches. Mhm. Das ist quasi der Anreiz, Hedging zu betreiben. Das heißt, über einen längerfristigen Zeitraum kontinuierlich Energie, die man zum Beispiel an Kunden weiterliefern muss, zu beschaffen. Und nicht quasi nur auf den kurzfristigen Markt zu agieren, wo man dann quasi großen Preisschwankungen ausgesetzt ist. Mhm. Das ist so der Grundgedanke von Hedging und der dann in vielen verschiedenen Spielformen dann weiter getrieben werden kann.
Und das, ich meine, können PPAs grundsätzlich natürlich schon liefern, wenn sie entsprechend ausgestaltet sind. Mhm. Aber ich glaube, man kann sich, darf sich das nicht so vorstellen, dass man einmal einen Preis einloggt und dann ist das für immer. Also
das wird nicht der Fall sein. Bei Photovoltaik, Windkraft, wahrscheinlich auch Geothermie sind es dann halt potenziell Opportunitätskosten oder Verluste, die man hat. Bei Brennstoffabhängigen kann es natürlich auch blöd hergehen, wenn man eine Anlage dann kontinuierlich mit Verlust fahren muss, dann macht das natürlich keinen Sinn mehr.
Genau, ja, und auch natürlich für die abnehmende Seite, also wenn ich jetzt ein Industrieunternehmen bin, ich bin in der Produktion von irgendeinem Gut, dann bin ich ja auch im Wettbewerb mit anderen. Ja, wenn ich mich jetzt wirklich committe in einem PPA, auch wirklich in irgendwie Cent pro kWh über sehr, sehr lange Zeiträume, also das sind auch dem Hedging dann irgendwo Grenzen gesetzt. Mhm. Andere haben das nicht, ja, dann muss ich auch schauen, wie kann ich in meiner Produktbepreisung dann damit umgehen. Ja, also inwieweit kann ich Energiekosten weitergeben, kann ich das nicht, wie ist das Marktumfeld, also wie man dann die Hedging-Strategie und dieses langfristige Risikomanagement aufbaut, hängt natürlich immer auch davon ab, was ist am Ende sozusagen der Kette, was ist das Produkt, die Dienstleistung, die ich natürlich auch erbringe und wie schaut mein Marktumfeld dort aus.
Mhm. Wir haben gehört, zuerst bei den CFDs ist die Rolle des Staates dann doch auch auf das Fördergeber. Wie ist das bei den PPAs zu sehen? Hat die öffentliche Hand da auch eine Rolle?
Sie kann es haben. Also es ist in diesem Vorschlag zum Beispiel auch als Möglichkeit, aber also die Staaten werden ermutigt, auch als Garantiegeber für PPAs aufzutreten. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt von dieser gerade diskutierten Frage nochmal ausgehen, wer hat denn vielleicht ein Risiko von einem PPA oder wer wird es dann jedenfalls in manchen Situationen lieber nicht abschließen? Also die Anlagenbetreiber haben im Zweifelsfall vielleicht sogar einen höheren Anreiz, lange Lieferverträge abzuschließen, weil das eben eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Stabilität liefert. Die Abnehmer tun sich meistens schwer, sich über viele Jahre einzuloggen. Also manche Unternehmen wissen nicht, ob sie in 3 Jahren noch an diesem Standort zum Beispiel etwas produzieren werden, würden also deswegen ungern einen 6-jährigen Liefervertrag abschließen.
Ist das so circa ein gängiger Zeitraum für ein PPA?
Also ich würde mal sagen, nein. Mhm. Aber das liegt eben daran, dass das eben nicht für beide Seiten attraktiv ist. Ich vermute, die PPAs, die heute abgeschlossen werden, sind meistens etwas kürzerer Laufzeit. Und das Ähnliche sieht man ja auch an den Future-Märkten. Da sind ja meistens die Produkte, die 1 Jahr im Voraus, 2 Jahre im Voraus gehandelt werden können, sind ja auch die liquideren als diejenigen, die es theoretisch noch gibt, die dann einen längeren Vorlauf haben. Und da ist halt die Frage, da kommen jetzt diese staatlichen Garantien ins Spiel. wenn eine Seite ein größeres Interesse grundsätzlich hat, sich länger abzusichern als die andere Seite, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, auch für den Staat aktiv zu werden, quasi als Zwischenpuffer. Das ist jetzt nicht die einzige Lesart, was staatliche Garantien in dem Kontext liefern können, aber es ist zumindest eine nicht ganz ausgeschlossene Möglichkeit, also dass zum Beispiel der Staat als Intermediär auftritt und sagt, die Anlagenbetreiber können mit dem Staat zum Beispiel, einem Fördergeber, quasi ein PPA abschließen und der Staat schließt dann zu einem anderen Zeitraum mit Abnehmern einen PPA und dann kann man Fristentransformation auf die Art und Weise betreiben.
Was dann aber schon das sind wir da, glaube ich, weg von dem Reformchen, weil dann wird der Staat irgendwas Lieferant auftreten. Genau. Also meine Lesart geht eher in Richtung Ausfallsreserve, also sprich, wo wir jetzt im anderen Bereich des Hedging, im börslichen oder auch im OTC-Bereich mit Garantien oder Margin Calls arbeiten, dass hier irgendeine Art von Ausfallsrisiko, also wenn man sich da länger bindet damit den Preis, dass dann ja irgendwie eine Bank, eine staatliche Institution hier dieses Ausfallsrisiko übernimmt.
Okay. Das heißt, man kann den Staat so ein bisschen als ein Last Resort sehen, Ausfallsrisiken abfedernd. Gutes Stichwort. Dieser Punkt, der Supply of Last Resort, ist ja auch ein Thema in der im Proposal der Kommission. Was ist das, Carina? Und gibt es da noch andere Elemente für Energieverbraucher?
Genau, ja, also der Supply of Last Resort ist quasi, was passiert, wenn aus irgendeinem Grund ein Kunde, also entweder wenn ein Lieferant vielleicht insolvent geht oder alle möglichen Dinge eintreten, wird dann nochmal geregelt, wie das bestimmt wird. Soweit ich sehe, ist das in Österreich weitestgehend schon umgesetzt. Also ich glaube, für uns ist da nicht so viel Neues mehr drinnen. Ich glaube, was auf der Endkundenseite.
Das wäre dann die Grundversorgung, oder?
Nein, das ist nochmal was anderes.
Okay.
Und was auf der Endkundenseite, glaube ich, die größeren Neuerungen sind, ist einerseits, wobei in Österreich wahrscheinlich auch nicht, ist, dass hier nicht nur dynamische Tarife angeboten werden müssen, sondern auch Fixpreistarife, also mit einer Preisgarantie von einem Jahr. Was ein bisschen, und ich glaube, das ist halt dieses Spannungsfeld. Einerseits möchten wir Flexibilität im Stromsystem, wir wollen dynamische Tarife, möglichst hier diese Signale weitergeben. Und jetzt sagen wir, aber eigentlich brauchen wir nicht nur dynamische Verträge, sondern wir wollen eigentlich auch Preisgarantien jetzt für die Haushaltskunden von mindestens einem Jahr sicherstellen. Das heißt, das ist so das eine Element, was jetzt dazugekommen ist.
Was ja in Österreich wirklich schon sehr, sehr üblich ist, dass es gibt eigentlich der Standard.
Also bei uns ist das eigentlich weit verbreitet. Ja. Wie gesagt, das ist so ein Element, was dann wahrscheinlich eher für die Iberische Halbinsel relevant ist.
Mhm. Da gibt es noch mehr Floater, beziehungsweise es ist ein fixer Teil der Tarife.
Spotpreise, auch in Skandinavien ist das verbreitet mit dieser Spotpreisbindung. Mhm. Was aber sicher auch neu ist, ist das sogenannte Energy Sharing, also wo man wirklich sagen kann, über quasi wie eine Art Bürgerenergiegemeinschaft, ich teile Energie in ganz Österreich, aber ich brauche eigentlich die Gemeinschaft nicht, sondern ich kann einfach sagen, also hätte ich jetzt eine PV-Anlage, sage ich, lieber Christoph, gib mir deine Zählpunkt-ID oder so oder deine Adresse und ich sage, meinen Überschussstrom, wenn ich ihn nicht brauche, weil ich nicht zu Hause bin und du bist vielleicht im Homeoffice, den bekommst du. Also quasi ein, und wir müssen aber keine Energiegemeinschaft.
Dann wirklich für bestimmte Stunden.
Ja, einfach das Delta sozusagen, okay. Also das, was ich dann ins Netz einspeise, wenn du da zufällig in der Viertelstunde, so stelle ich es mir jetzt mal vor, den Verbrauch hast, dann kannst du es bekommen und geht es quasi nicht übers Netz sozusagen oder nicht in meinem Abnehmer. Also das direkte Sharing, ohne dass wir jetzt eine Bürgerenergiegemeinschaft gründen müssten.
Mhm.
Und das Zweite noch auf der Ebene ist einfach die Möglichkeit, mehrere Lieferanten zu haben. Und auch das Anrecht auf mehrere Zählpunkte, kann man sagen, in einer Verrechnungsstelle, wo man dann sagen könnte, okay, ich nehme mir einen Lieferanten für meine Wärmepumpe oder einen für, also das könnte man dann aufteilen und sagen, man hat dann mehrere Lieferanten tatsächlich, also nicht nur vielleicht Energiegemeinschaft und mein Lieferant, sondern dann Mhm. Ich quasi, weiß nicht, Energiegemeinschaft, Lieferant, Lieferant und einen Teil schenke ich noch dir. Ich meine, ich habe keine Möglichkeit, mehrgeschossigen Wohnbau leider nicht, aber theoretisch, wenn ich hätte.
Spannend, weil wenn man zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, hohe Flexibilität hat, seine Wärmepumpe systemnetzdienlich zu betreiben, hat man vielleicht dort einen Time-of-Use-Tarif, das heißt einen, der sich stündlich ändert, kann die Wärmepumpe entsprechend betreiben, dass sie eher zu den günstigeren Stunden arbeitet. Das Gleiche vielleicht auch bei einem Elektroauto, wenn man da flexibel ist in der Ladung. Spannend.
Ja. Genau, ja, also es ist vielleicht eine Möglichkeit, hier noch innovativere Produkte dann zu entwickeln. Ja. Ich meine, inwieweit das dann angenommen wird, das ist halt, glaube ich, die große Frage, weil wenn uns die Energiekrise 1 gezeigt hat, ist, dass viele Haushalte vor allem, aber auch viele Unternehmen eigentlich wünschen sich dann doch eine gewisse Sicherheit, wie hoch werden meine Kosten sein, auch für Unternehmen, wie kann ich planen im Einkauf, im Verkauf. Also ich glaube, das ist eigentlich so dieses Spannungsfeld, das haben wir eigentlich noch nicht wirklich aufgelöst. Wir haben jetzt beides drin. Einerseits viel Hedging, Forwards, PPAs, langfristige Absicherung und andererseits mehr Flexibilität, Verbrauchsreduktionen. Also da, glaube ich, wird die Herausforderung sein, wie wir das auch dann 2030 darüber hinaus ausgestalten werden. Weil ich glaube, da haben wir noch nicht wirklich den Schlüssel gefunden.
Da werden sich wahrscheinlich auch unterschiedliche Kundengruppen einfach herausbilden. Im Endeffekt jene, die Flexibilität haben, auch flexible Tarife haben, sind die jetzt, wo die Großhandelspreise niedrig sind, auch die schon niedrige Endkundenpreise haben. Und die sich vor einem halben Jahr auf einen Fixpreisvertrag eingelassen haben, weil es mehr Sicherheit gibt, klar, haben halt jetzt auch noch höhere Strom- oder Gaspreise. Ja.
Ja, aber das ist im, also ich glaube, das wird halt vielleicht vernachlässigt manchmal, diese höheren Momente, ja, also quasi Menschen generell tendenziell zumindest glauben, dass die Ökonominnen sind eigentlich risikoavers. Ja. Also ich betrachte quasi in einer Lotterie nicht nur den Erwartungswert und sage, es könnte sein, dass der Preis ist dann im Mittel 5 Euro und dann ist er im Mittel 5 Euro sowohl in einem dynamischen Tarif vielleicht und im Fixpreis ist er 5 Euro plus 1 Euro Risikoaufschlag, das ist die Theorie. Aber die Endkunden oder Haushalte sagen ja dann nicht, das eine ist 6 Euro, das andere ist 5 Euro, sondern die sagen dann, aber in dem einen weiß ich, es sind 6 Euro, im anderen Fall sind sie im Mittel 5 und das stimmt auch, aber ich bin vielleicht dann einmal bei 10 und einmal bei 2 und mein Haushaltsbudget, meine Kostenplanung gibt aber dann vielleicht die 10 nicht her. Also quasi die höheren Momente, die Varianz sind einfach genauso da in einer stilisierten Nutzenfunktion. Und ich glaube, das ist das, was man manchmal vergisst vielleicht bei der Betrachtung, dass das auch relevant ist, wie diese Varianz dann ist, wie hoch das Risiko ist.
Ja, ich meine, ich glaube, also fix ist, dass diese Flexibilität wichtig ist, ein wichtiger Bestandteil des zukünftigen Stromsystems wird, dass wir den brauchen. Also muss man schauen, wie man da hinkommt, muss man die Risiken abfedern. Ich glaube, wenn die Digitalisierung es schafft, wenn Algorithmen es schaffen, trotzdem eine gewisse Sicherheit zu geben, dass da keine überbordenden Kosten dadurch entstehen. Also im Endeffekt auch dieses Preisrisiko minimieren, weil man nicht selbst schauen muss, wann man sein Elektroauto lädt, sondern weil eine Maschine das für einen erledigt, dann hat das vielleicht doch wieder auch mehr Chancen, eine breitere Zielgruppe zu erreichen, weil diese Sicherheit halt durch was anderes gegeben ist.
Ja, und es gibt ja auch im jetzigen Vorschlag gibt es ja Flexibilitätselemente. Ja. Und die arbeiten ja ein bisschen mehr in Richtung quasi nicht also Carrot als Stick, wenn man das jetzt im Englischen sagt, also was die Deutschen sagen.
Zuckerbrot und
genau, mit Zuckerbrot, ja genau, statt mit der Peitsche sagen, du wirst nicht quasi bestraft, wenn du in Zeiten hoher Last vielleicht verbrauchst, ja, und dann ist es teuer, sondern du wirst quasi belohnt, wenn du es schaffst, deinen Verbrauch zu reduzieren. Oder hier sogar, dass Flexibilität gefördert wird.
Also wie schauen diese Elemente aus im Proposal der Kommission?
Also es gibt verschiedene flexibilitätsorientierte Elemente jetzt in diesem Proposal. Also es gibt einmal die Vorsehung, dass man jetzt als Staat stärker in Richtung Planung gehen sollte, auch was Flexibilitätsbedarfe betrifft. Das heißt, insbesondere die Fragestellung, wie viel Speichertechnologien, wie viel Speicherkapazitäten braucht ein Land, wie viel flexible Nachfrage braucht man in einem Land. Also das Stichwort auf Englisch ist da immer Demand Response. Das soll quasi durch die Staaten festgestellt werden und auch durch alle EU-Staaten festgestellt werden. Und es soll auch quasi so eine einheitliche europäische Methodologie dafür entwickelt werden. Und auf Basis dessen, quasi was da an Flexibilitätsbedarfen herauskommt, sieht das Proposal auch die Möglichkeit vor, dass man quasi zusätzliche marktgetriebene Mechanismen einbaut, wie zum Beispiel Auktionen oder ähnliches, um Flexibilität auch zu fördern.
Genau, also es wird also ermöglicht, ein Leistungspreis für Flexibilität, also abseits von Kapazitätsmärkten sozusagen, dass man hier.
Also auch was, das jetzt in Österreich mit dem Stromverbrauchsreduktionsgesetz und den Auktionen eigentlich.
Das
schon
ist
gibt.
Vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, genau, das ist die andere Seite. Ja, also da geht es mehr in Richtung Ermöglichung für Kapazitätszahlungen, für Speicher und für die Verbrauchsseite.
Genau. Das, was du meinst, das ist eher Peak Shaving. Also genau. Das ist auch mit in diesem Proposal drin. Ja. Also quasi die Möglichkeit, Spitzenlastzeiten ausfindig zu machen, also zum Beispiel durch den Übertragungsnetzbetreiber, und diese Zeiten quasi da eine gezielte Verbrauchsreduktion auszuschreiben, die dann zum Beispiel durch größere Industrieunternehmen realisiert werden kann. Und da ist der Hintergedanke eben, dass man Zeit mit besonders hohen Preisen vermeidet, insbesondere halt auch den Verbrauch von fossilen Energieträgern in diesen Stunden vermeidet, weil nach Merit-Order-Logik sind die Preise und die Nachfrage korrelieren ja stark. Das heißt, das teure Gaskraftwerk wird halt immer gebraucht, wenn die Nachfrage besonders hoch ist. Ja.
Das ist halt auch so ein Krisenelement, kann man sagen, dass es jetzt ins Proposal geschafft hat.
Ja.
Was man schon sagen muss, es ist eine der freiwilligen Maßnahmen. Das heißt, wir sind im Strombereich natürlich in der Marktkopplung und aufgrund des Netzes, das hört nicht an der Grenze auf. Ja. Das heißt, wenn man sagt, einzelne Mitgliedstaaten machen es und andere vielleicht nicht, ja, dann ist die Wirkung von sowas sicher viel, viel geringer, als man würde das etwas breiter fassen.
Weil die Lastreduktion, die sich auf Preise auswirkt, in einem Mitgliedsland zu Effekten führt, dass diese preisdämpfende Effekte auch wieder abfließen.
Ja, also es ist im Prinzip, also da wir in der gekoppelten Marktpreisfindung auch sind durch den kurzfristigen Strommarkt, kann es halt sein, dass das teure Kraftwerk halt trotzdem noch läuft, wenn das Nachbarland gerade noch Bedarf an Strom hat.
Okay, ja, macht Sinn. Ja, zu diesem österreichischen Produkt ist jetzt, glaube ich, die letzte Ausschreibung abgelaufen gewesen. Ich glaube, man hat ganz gute Erfahrungen gesammelt. Das war halt ein erster Schritt, für was das in Zukunft viel mehr Gewicht haben wird, wichtiger wird. Und es ist super, dass man da schon mal reingefühlt hat und auch das Unternehmen das kennengelernt haben, wie das funktioniert, dass es relevant ist, wann sie Strom verbrauchen und dass sie das auch monetarisieren können, wenn sie da Flexibilität haben. Ja.
Ich meine, ich glaube, das ist auch witzig, weil wir das eigentlich auch letztes Jahr schon gesagt haben, so Verbrauchsreduktionsaktionen, das ist eigentlich ein Win-Win. Im wissenschaftlichen Diskurs ist das aber eigentlich überhaupt nicht unumstritten. Also es gibt auch genug, die sagen, der Markt gibt das eigentlich alles jetzt schon her. Man könnte auch Intraday handeln, man könnte auch sagen, es muss irgendwie über staatlich, wie auch immer, Intraday das noch beschaffen, also dass quasi die jetzigen Märkte sowas eigentlich schon hergeben. Ja. Ich persönlich sehe es nicht ganz so, weil sonst hätte man das vielleicht mehr gesehen. Ja. Also wenn der Markt das, warum waren da die Preisspitzen? Also ich bin nicht sicher, weil es da natürlich doch im Handel gibt es Eintrittsbarrieren etc. Man ist nicht so nah am Marktsignal dran. Man hat ja oft dann trotzdem nicht die Stundenpreise oder Viertelstunden drinnen. Also ich glaube, für mich ist es schon nochmal ein anderes Produkt oder als das, was wir jetzt halt im Markt haben mit unseren kurzfristigen Märkten.
Ja, und das ist sicher eben auch was, das auch bei den Verbrauchern wachsen muss, das Bewusstsein, dass es die Möglichkeit überhaupt gibt. Ob das dann abgewickelt wird über den Intraday-Handel oder ein separates Auktionssystem, ist dann eine andere Frage, ja.
Ich denke, da ist ja der entscheidende Faktor, das ist, hast du im Kern schon gesagt, aber der entscheidende Faktor ist auch da wieder Unsicherheit eigentlich. Denn wenn man das Ganze eben auf kurzfristigen Preissignalen aufbaut, ein Geschäftsmodell etc. oder zumindest die Nutzbarmachung von Flexibilität, die kostet ja im Zweifelsfall auch etwas. Mhm. Wenn man das nur aufgrund der schon existierenden Marktsignale machen will und ja, die ökonomische Theorie sagt, das müsste eigentlich schon ein effizientes Signal sein, dann gibt es halt immer noch den Faktor, es dauert eine Zeit, bis man eine Maßnahme umgesetzt hat. Es kann sich quasi die Preisdynamik kann sich bis dahin schon wieder geändert haben. Es kann sich gegebenenfalls schon gar nicht mehr rechnen. Und da haben halt solche Auktionen oder ähnliches eine Sicherheitsfunktion.
Ja. Weil wir haben es jetzt auch gesehen, die Preise sind ja schon wieder stark gesunken. Mhm. Und manche Maßnahmen, die vielleicht vor ein paar Monaten noch gut funktioniert haben oder ökonomisch sinnvoll waren, sind sie jetzt so vielleicht nicht mehr oder sind schon schwieriger darzustellen. Und ja, du sagst, in einer Auktion oder man weiß, es wird zentral beschafft, dann gibt es einfach gewisse Preisstabilität und dann kann man einfach anders planen und agieren.
Mhm. Ganz schwierig wahrscheinlich, stelle ich mir vor, ist dann auch die Frage, die Zusätzlichkeit festzustellen bei solchen Dingen, ob man seine Produktion vielleicht nicht ohnehin wegen des Preissignals runtergefahren hätte.
Ja, ich glaube, die ganz große Frage generell ist auch, was hinter dem schwebt, ist, was ist denn überhaupt Flexibilität? Ja, also diese Flexibilitätsziele der Mitgliedstaaten, erstens sind es nur indikativ, aber es ist immer, wie definiert man dann das überhaupt, was soll das sein? Also da wird eigentlich ja die Methodik erst entwickelt, weil das nicht leicht ist, auch vom Zeitrahmen ist es, geht es um den nächsten Tag, geht es um die nächste Stunde, geht es um den Winter. Also Flexibilität per se hat da ganz, ganz viele Ausprägungen.
Mhm. Gut, gibt es sonst noch irgendwelche Punkte, die wir erwähnen sollten, die die Kommission hier vorgeschlagen hat?
Es ist jetzt schon wieder ein bisschen vom Thema von vor, also ich gehe jetzt auf ein Thema zurück, das wir schon vor ein paar Minuten hatten, und zwar die Geschichte mit den CFDs und den PPAs. Was natürlich auch drin steht in diesem PPA-Abschnitt, was ich persönlich ganz interessant fand, ist halt die Möglichkeit, dass man explizit auch bei Anlagen Instrumente kombinieren kann. Das heißt, was jetzt, ich weiß nicht, ob es vorher überhaupt nicht möglich war, ich glaube, es war schon möglich, also bislang konnte man halt PPAs und Direktvermarktung im Strom, Kurzfristmarkt konnte man einigermaßen miteinander kombinieren und jetzt soll halt auch die Möglichkeit gegeben sein, explizit CFDs und PPAs zum Beispiel.
Oder auch andere marktbasierte. Also sprich, muss nicht nur im Fördersystem sein mit der Anlage, sondern kann ich sicher mir einen Teil im Fördersystem ab, aber mit einem Teil der Anlage oder der Menge bin ich dann im Markt oder wie auch immer das marktbasiert, ich weiß nicht.
Genau, also marktbasiert ist natürlich sehr weit, sehr weit gefasst, genau. Aber das ist tatsächlich ein spannendes Element, die Frage, ob das angenommen wird, also ob dann wirklich Investoren sagen werden, ja, ich würde gerne eine Förderung bekommen, aber nur für 30% meiner Anlage und die anderen 70% würde ich das Marktrisiko lieber nehmen.
Mhm. Aus Sicht der Fördereffektivität ist das eigentlich ein sinnvolles Element, denke ich. Grundsätzlich abwicklungstechnisch, muss ich sagen, kann ich jetzt einschätzen, wie komplex das dann wäre, auch natürlich die Zuweisung der Mengen, aber ja.
Aber sind wir da jetzt in einem Vorschlag, der sagt, die Mitgliedstaaten müssen diese CFDs anbieten oder ist das jetzt mal eine Option, die hier skizziert wird und ihr könnt euch aussuchen, wie ihr das implementiert?
Also es ist insofern schon verpflichtend vorgegeben, dass da steht, direkte Förderung sollen diese Form annehmen für diese Energieträger.
Okay.
Also Shell heißt quasi Must in dem Sinne.
Mhm. Ja. Gut. Das heißt, das ERG müsste dann ein bisschen angepasst werden und zugeschnitten werden auf diese neuen Regelungen. Die PPAs gibt es de facto schon. Vielleicht muss man einen Rahmen schaffen, wo das halt leichter ermöglicht wird, wo vielleicht auch diese staatlichen Garantien dann festgeschrieben sind. Im Endeffekt kann man aber sagen, so höre ich das jetzt durch, für Österreich wird sich jetzt nicht wahnsinnig viel ändern, wenn diese Vorschläge so umgesetzt werden.
Die Elemente haben wir schon oder es geht halt in die Richtung, was wir eigentlich schon haben. Also es wäre dann eher Anpassungen bei uns. Ja. Natürlich ist immer eine Frage, wie weit man das dann zieht und ob man alle quasi Elemente halt voll ausschöpft.
Mhm.
Ja. Ich glaube, ein Thema, das wir noch nicht angesprochen haben, was nicht unwesentlich, wie es auch stark diskutiert wird, ist das Thema Virtual Hubs. Mhm. Ich glaube, das haben wir noch vergessen. ja, wie die funktionieren. Ich glaube, da sind wir uns auch noch nicht ganz sicher.
Das ist Spannende, da ist sich, glaube ich, auch die Gesetzgebung noch nicht ganz sicher, wie die am Ende des Tages dann funktionieren. Also das Thema Virtual Hubs stieß an die Fragestellung an, wie kriegen wir mehr Hedging zustande? Und insbesondere, wie kriegen wir die bisher schon existierenden Future-Märkte, also die Börsen, die irgendwelche Terminkontrakte anbieten, wie kriegen wir die liquider? Also wie kriegen wir mehr Leute dazu, die auch zu handeln aktiv und deswegen uns unabhängiger von kurzfristigen Preisschwankungen zu machen? Und diese Virtual Hubs sind eben eine Idee, die, glaube ich, auch von Acer, das heißt der EU-Agentur, der Regulatoren quasi eingebracht wurde und die aussagt, dass zusätzlich zu den Stromgebotszonen, das sind hauptsächlich die Länder, quasi die einzelnen in Europa mit einzelnen Ausnahmen, dass die quasi, die jetzt schon einen Future haben, dass die noch komplementiert werden durch sogenannte regionale Virtual Hubs. Das heißt, dass man auch die Möglichkeit hat, quasi eine Region eines Futures zu handeln und die dann
zum Beispiel eine deutsch-österreichische Preiszone
oder eine zentraleuropäische, genau, ja, also da vielleicht noch mit anderen Ländern drin, Tschechien, Polen, wie auch immer. Und dass man quasi, also der Grundgedanke ist, da eine höhere Liquidität durch eine größere Anteil von Handelspartnern letztendlich zusammenzubekommen.
Hintergrund dessen. Wie kann man sich das vorstellen, dass es dann kein Austrian Base Future gibt, sondern einen Central European Base Future?
Jein. Also ja, genau, also solchen Future würde es dann irgendwie geben, aber dass es den Austrian nicht mehr gibt, ist nicht vorgesehen. Also ja, das würde weiterhin die nationalen Produkte geben oder die von einzelnen kleineren Preiszonen, die kleiner sind als ein Land zum Beispiel.
Wird das nicht die Liquidität des Austrian Futures halt reduzieren und dann werden halt beide weniger liquide?
Das ist eins der Kernprobleme, das jetzt gerade heiß diskutiert wird.
Genau. Also wir haben halt jetzt letztendlich einen liquiden Handelsplatz im Moment, das ist Deutschland. Und die Frage ist natürlich, wenn man virtuelle Hubs schafft, neue Produkte irgendwie, ob das dann von dem einen liquiden Handelsplatz noch weiter Liquidität abzieht, das ist natürlich das, was wir nicht wollen. Und das Zweite ist natürlich die Vergabe der langfristigen Übertragungsrechte. Ich glaube, das ist auch ein Ziel vom virtuellen Hub, da ein besseres Matching zu kriegen, weil jetzt kann ich also langfristige Übertragungsrechte, so Grenzkapazitäten, ich glaube im November für ganzes nächstes Jahr handeln. Das heißt, ich habe de facto eine Auktion, die mir dann diesen Spread bestimmt. Ja, das ist jetzt, was Hedging betrifft, so ziemlich ein Worst Case, weil es ist einmal, nehme ich den Preis, logge ihn ein und dann kann der richtig sein oder kann auch falsch sein. Und da ein bisschen besser die Produkte auszugestalten oder dann andere Möglichkeiten zu schaffen, wie ich mir das ausschauen kann, das ist, glaube ich, auch eine Idee dieser virtuellen Hubs.
Ja. Und also du hast jetzt den deutschen Future schon angesprochen, der eigentlich der virtuelle Hub gerade ist, also quasi viele Nachbarländer von Deutschland und deren Unternehmen handeln gerade eigentlich den deutschen Future und eben diese Übertragungsrechte. Ja. Und dann kommt auch zustande, dass der deutsche Future besonders so liquide ist. Die Gefahr besteht, dass das bald nicht mehr so ist, weil eben angedacht ist oder von Acer auch schon lange vorgeschlagen, im Grundsatz schon lange vorgeschlagen, aber es gab jetzt auch einen konkreten Vorschlag, wie es aussehen könnte letzten Jahres, dass man die Stromgebotspreiszone Deutschland teilen könnte. Und wenn es keine gemeinsame Gebotszone Deutschland mehr gäbe, dann gibt es auch keinen besonders liquiden Future Deutschland mehr.
Gut, aber dann vielleicht einen liquiden Southern Germany Contract.
Ja, bei einer gewissen Größe wird es dann schwierig. Ne? Also man braucht eine gewisse Anzahl an Handelspartnern, um diese Liquidität zusammenzubringen. Und wenn dann ein Teil, also sich das reduziert, dann wird es einfach schwerer, Liquidität zu haben. Ja? Und das ist, glaube ich, die eine Idee der virtuellen Hubs, sicherzustellen, eigentlich egal, welche Art von Gebotszonen, Zusammensetzung wir haben und wie groß wir sind und wie klein, im Handel trotzdem Liquidität sicherzustellen. Ja. Also man kann das auch von der anderen Seite sehen und sagen, na gut, quasi es ist eine Grundbedingung, um vielleicht an den Gebotszonen zu schrauben, ist eigentlich, dass es so virtuelle Hubs gibt, weil sonst ist jede Auftrennung führt immer zum Liquiditätsverlust, ja, ja. Und das wird dann in der Bidding Zone Review ist immer Minus, Liquidität, Wettbewerb, Handel, sobald ich kleiner werde, sind einfach weniger Partner, dann wird es schwieriger und das wird so ein bisschen in die andere Richtung wirken.
Was spricht für eine Auftrennung der deutschen Preiszone in zwei, wir sind diskutiert, oder Nord-Süd?
Also es gibt, glaube ich, insgesamt schon mehrere Vorschläge, man könnte es auch in noch mehr aufteilen, aber genau, was spricht dafür? Die Physik. Also es ist im Prinzip das Übertragungsnetz in Deutschland, naja, der Ausbau des Netzes kann nicht Schritt halten mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien und gleichzeitig auch dem Abschalten konventioneller Erzeugungsanlagen im Süden durch Kohleausstieg oder Kernkraftausstieg. Mhm. Das führt dazu, dass es relativ häufig an zentralen Leitungsstellen in Deutschland zu Überlastungen kommt, die aber nur in der Realität auftreten und nicht im Handel, weil im Handel kann man eben ohne Probleme Süddeutschland, Norddeutschland eine Energiemenge handeln, die man aber physikalisch gar nicht von Nord nach Süd bekommt.
Ja.
Und an diesem Aspekt setzt quasi diese Bidding Zone Review an, quasi realistischer abzubilden, was denn physikalisch möglich ist. Weil bislang ist es so, es wird ein Marktergebnis gebildet für Gesamtdeutschland. Mhm. Und dann versucht man nachher so als Korrekturmaßnahme nachzufahren, quasi was physikalisch denn möglich ist. Dann müssen irgendwelche erneuerbaren Anlagen im Norden runterfahren, ja, und irgendwelche Gaskraftwerke im Süden müssen hochfahren, damit es physikalisch aufgeht. Und es verursacht enorme Kosten jedes Jahr.
Welche Konsequenzen hätte es für Österreich, wenn es eine, sagen wir, eine bayerische Preiszone gäbe?
Also, preistechnisch gute Frage.
Billiger wird es wahrscheinlich nicht.
Genau, ob es viel teurer wird, ist jetzt die andere Frage. Es wird wahrscheinlich, es wird jetzt dazu führen, dass man ab und zu mal vielleicht eine Zone von einem günstigen Preis mehr entfernt ist als vorher.
Richtig, weil also, die preisgünstigere Zone wäre ja dann die norddeutsche Zone.
Genau, da wo der ganze Wind.
Zumindest ganze Wind an windreichen Tagen, wäre das sicher dann Norddeutschland.
Ja. Gut, Bayern hat viel PV, das heißt zur Mittagszeit wäre dann vielleicht…
Es würden sich vielleicht andere Saisonalitäten tatsächlich entwickeln, die wir jetzt so nicht haben,
Gut, ich meine, das ist sowieso ein Riesenthema nochmal, dass wir uns vielleicht für einen separaten… Genau,
Bidding Zone Review, da könnten wir einen eigenen…
…Podcast vornehmen. Nein, nämlich auch diese fehlenden Netzkapazitäten in der Nord-Süd-Verbindung in Deutschland, die Auswirkungen auf Österreich, das hat ja auch richtig viel Auswirkungen auf uns.
Kosten des Netzausbaus, Verteilung dieser Kosten über auch die Mitgliedstaaten hinweg etc., also da gibt es viele Baustellen.
Ja.
Tatsächlich, glaube ich, hatten wir uns auch notiert ein bisschen, als was fehlt von dieser Reform. Mhm. Ist das, glaube ich, auch was, was eigentlich ein bisschen ausgeklammert wurde.
Was fehlt sonst noch aus eurer Perspektive?
Naja, also man kann in vielen Maßnahmen so kleinere Dinge ausmachen, die fehlen. Teilweise natürlich auch mit Grund, also zum Beispiel, wenn der Stromkostenbremsenmechanismus, der steht drin, aber es steht nicht drin, wie es finanziert werden soll. Also es ist dann wieder jedem Mitgliedsland selbst überlassen. Mhm. Solche Details, wo man quasi den einzelnen Mitgliedsländern nichts vorschreiben wollte.
Details, aber nicht unwesentliche Details, bei so einer Maßnahme, wie es finanziert.
Genau, Sowas ist zum Beispiel nicht drin.
Ich meine, nachdem wir gesagt haben, ist es relativ kurzfristig orientiert und nicht jetzt das Marktdesign, das nach 2030 schon perfekt geeignet ist.
Ich meine, also wenn man sagt, das sind dann sehr viele Anlagen in diesen CFDs, dann ist man bis zu einem gewissen Grad natürlich schon beschränkt, was man dann für ein langfristigen Marktdesign machen kann.
Ja.
Weil natürlich, wenn die Anlagen mal drin sind, dann kann ich sie auch nicht mehr so leicht rausbekommen. Mhm. Ja, also, aber was sicher auch natürlich vielen fehlt, sind kurzfristige Möglichkeit zu Preisangriffen im Stromgroßhandel. Nicht? Also die Preisbremse ist ja nur auf der Endkundenseite. Ja. Stichwort iberisches Modell oder irgendein Notfallmechanismus.
Mhm. Also es gibt per se keine Entkopplung von Strom- und Gaspreisen.
Genau, oder auch kein, wie gesagt, also ich glaube langfristige Entkopplung und das ist ein anderes Thema, aber zumindest vielleicht ein kurzfristige Möglichkeiten, da was zu tun. Das fehlt sicher und das fehlt wahrscheinlich auch vielen. Und auch die Vereinfachungen im Marktdesign, also hätten wir uns vielleicht ein bisschen gewünscht, manche Sonderregeln eher abzuschaffen. Man muss sagen, eigentlich sind jetzt wahrscheinlich wieder mehr Möglichkeiten für Sonderregeln geschaffen worden, weil so viel freiwillig ist. Also das macht es dann für den Binnenmarkt wahrscheinlich auch nicht immer einfach.
Super. Letzte Frage. Wie geht es jetzt weiter im Prozess?
Es gibt im Prinzip ja diesen offiziellen europäischen Gesetzesprozess, der jetzt für die nächsten Wochen relativ klar ist. Also jetzt ist quasi mit dem 14. März wurde das Proposal ja präsentiert. Mhm. Ab dem 16. März oder seit dem 16. März läuft jetzt schon die Feedback-Periode, wo dann quasi 8 Wochen lang, also bis zum 18. Mai.
Jetzt haben wir quasi Begutachtung. Ja.
Genau, wo jetzt jeder nochmal sein Input geben kann, also bis hin zum einfachen EU-Bürger, der das dann quasi direkt über die Homepage machen kann.
Wirst du das machen?
Ich überlege mir das nochmal, ob ich da eine individuelle Meinung noch abgeben will. Das ist jetzt quasi der nächste Schritt, der ist relativ klar. Das heißt, bis Mai wird in dem Sinne dann also nichts passieren. Aber soll dieser Vorschlag dann eingebracht werden ins Europaparlament und in den Rat.
Trilog dann, ja.
Genau, also wird erstmal erörtert und dann soll er auch beschlossen werden. Und wie schnell das dann jeweils geht, ist natürlich dann die Frage. Also
Bis wann es dann implementiert werden muss in den Nationalstaaten?
Ja. Also einerseits bis wann es zu einer erfolgreichen Abstimmung kommt und dann genau, ja.
Okay, gut. Vielen Dank euch beiden im Schnelldurchlauf besprochen, die Vorschläge der Europäischen Kommission zur Weiterentwicklung des europäischen Strommarkts. Wir bleiben sicher noch dran an diesem Thema, werden öfters noch sprechen. Ich habe jetzt auch schon eine kleine Richtung eingeschlagen in puncto deutsche Strompreiszone. Vielleicht gibt es da mal eine eigene Folge. Vielen Dank jedenfalls an euch zwei, an Carina und Christian. Danke für eure Einschätzungen, Einordnungen, Einblicke. Schön, dass ihr da wart.
Danke für deine Moderation.
Ja, danke und schön, dass ich da sein durfte.
Das war's bei Petajoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.